Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast, heute mit Ulrich Biermann und zu Gast
Henrik Gericke.
Wir reden über Tanz, den Kommunismus, Punkrock, DDR 1980 bis 1989. Henrik Gericke, warum gerade dieser Titel?
Mir war es wichtig, also die Leute, die sich auskennen, wissen, dass Tanz in Kommunismus entlehnt ist von
der Mussolini,
von DAF, genau. Und es ist ja inzwischen schon einiges erschienen, wobei dieses Buch auf eine sehr alte Initiative zurückgeht. Schon seit 2004 arbeite ich an dem Thema. Und mir war es wichtig, da nicht so diese übliche Litanei anzustimmen und so jetzt so eine Repressionskammer aufzumachen, sondern auch zu zeigen, schon im Titel, dass das Ganze auch ein Rausch war und ein Fest der Sinne und einfach auch ein Exzess. Und ja, das von vornherein klar zu machen.
Was war denn der Exzess?
Naja, das war ja eine Farbenschlacht und Lärmorgie. Punk ist ja nun wirklich bekannt für den Style auch. Und wenn man den Style, also ich meine nicht nur Haare hoch, sondern auch einfach zerrissene Klamotten, gefärbte Haare, irgendwelche bunten Badges an der Jacke, so in der DDR rumlief, in diesem anämischen Grau des Ostens, da fiel man natürlich absolut auf.
Sie fielen auf, gleichzeitig mussten Sie aufpassen, dass Sie nicht zu viel auffielen, oder?
Nö, das war, glaube ich, nicht unser Impuls, im Gegenteil. Also am Anfang war es ja so, da wurde man von den Bürgern noch beklatscht, weil die fanden das eben bunt und das war jetzt nicht so häufig, das war auch in gewisser Weise eine Erlösung, mal was anderes zu sehen. Aber es war eine Sache von ein paar Wochen und ein paar Monaten und dann begann der Krieg mit dem Bürger und man muss auch sagen, der Krieg mit der Kripo. Und dann setzte der mit der Staatssicherheit ein. Und irgendwann war man aber auch stolz darauf, sich mit dem Staat anzulegen, vor allem in dem Alter ernst genommen zu werden von dem Staat.
Ich finde es interessant, dass Sie von drei Kriegen reden. Bürger, Kripo, Stasi. Waren das unterschiedliche Kriege?
Ja, also die mit dem Bürger war sehr, sehr gewaltgesättigt. Das muss man ganz klar sagen. Es gab viele Prügeleien, viele Schlägereien. Auch als man noch so allein unterwegs war und es noch nicht so eine große Szene gab, war man wirklich oft damit konfrontiert, in der Straßenbahn, auf Parkplätzen oder sonst wo, einfach umringt zu sein von ein paar Typen, die einen zusammengehauen haben. Das hat sich dann später umgekehrt, wenn man so zu 20, 30 unterwegs war, dann hat man auch gerne mal die Typen gejagt, die da meinten, ab in die Gaskammer. Und dann gab es natürlich die Gewalt auf den Revieren seitens der Polizei und die Gewalt der Stadtsicherheit sah dann nochmal ganz anders aus, wenn man dann ja schon in Gewahrsam war.
Sie waren selbst nicht nur Punk, sondern aktiv in der Szene, waren Sänger einer Band, The Leistungsleichen. Diese Bands konnten ja eigentlich normalerweise nicht auftreten. Man musste, wenn man in der DDR Platten machen wollte oder irgendwo Konzerte, dann musste man vorspielen, man brauchte quasi, naja, Zeugnisse. Das alles hatten sie nicht. Wie hat diese Szene trotzdem funktioniert?
Naja, man muss wirklich mal, die Frage ist berechtigt, weil man muss sagen, dass die meisten Punkbands, die auch übrigens als Download in dem Buch sozusagen zu hören sind oder auch da porträtiert sind, die waren ja, die sind im Keller verreckt. Die wenigsten von denen sind wirklich live aufgetreten. Die meisten haben nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Und die, die öffentlich aufgetreten sind, sind in einer sehr, sehr beschränkten Öffentlichkeit aufgetreten, nämlich in der Öffentlichkeit von Privatateliers, von beherzten Malern zum Beispiel. Oder, und das war so das Terrain, auf dem man sich zumeist bewegt hat, vorm Altar in irgendwelchen Kirchen.
Ich habe Bilder in Ihrem Buch gesehen, aber in der Volksbühne sind doch welche aufgetreten, oder?
Ja, im Roten Salon, genau. Rosa Extra, das ist richtig. Es gibt ja immer die Ausnahmen von der Regel, wobei man bei dem Konzert sagen muss, dass es auch beendet wurde. Der Staat hat ja oft nicht durchgesehen, der hat auch nicht durchgeblickt und dann kamen eben doch manchmal Konzerte zustande in, ich sag mal, öffentlich sanktionierten Räumen, auf Bühnen, die staatlicherseits auch kontrolliert wurden. Aber zumeist wurden diese Konzerte schnell wieder beendet, wenn denen klar wurde, was da stattfindet.
Wie hat sich die Szene im Westen von der im Osten unterschieden? Sie haben mal eine sehr schöne Definition getätigt. In der Bundesrepublik war Punkrock ein popkulturelles Phänomen mit politischem Hintergrund. In der DDR war es umgekehrt, ein politisches Phänomen mit popkulturellem Hintergrund.
Ja, ich glaube, man muss wirklich Unterscheidungen treffen, aber es gibt viele Gemeinsamkeiten und die muss man auch betonen. Ich bin immer nicht so dafür, sozusagen da die Punk-Systeme gegeneinander auszuspielen, aber der Moment der Entfesselung, der war in Ost wie West oder in West wie Ost, muss man ja in der Reihenfolge sagen, derselbe, das weiß ich auch von Punks aus Hamburg oder aus Alabama, mit denen ich mich unterhalten habe. Aber es gab natürlich dann, nachdem dieser Moment vorüber war, schon getrennte Wege. Im Westen gab es vor allem natürlich dann auch die Problematik so durch Hausbesetzung. Das war in der Weise in der DDR nicht möglich, also nur ausnahmsweise. Lief auch nicht so wie im Westen als eine Proklamation ab, sondern eher wirklich diskret, damit man da auch bleiben konnte. Sonst hätte das gar keine Chance gehabt. Also man hat den Staat wirklich eher unterwandert, als sich ihm frontal entgegenzustellen, in der Beziehung zumindest. Und dann war es natürlich so, im Westen hatte man Angst, sozial abzusteigen, unterzugehen oder auch seine Familie nicht ernähren zu können oder später einfach mal keinen Job zu haben. Ja. In der DDR war das anders, da hatte man wirklich von eigentlich Kindheit an, kann man sagen, oder von frühester Jugend, ich formuliere es mal so, das ist vielleicht angemessener, dass der Lebensweg für alle Zeiten festgeschrieben ist, dass man eben in der FDJ ist, dann als Knabe zur NVA seinen Wehrdienst ableistet, mindestens anderthalb, wenn nicht drei Jahre, am besten zehn. Und dass man dann sein Leben lang am selben Fließband verbringt oder am selben Büro. Es gab nicht so große Möglichkeiten der Abweichung. Und in dieser Angst vor einem Lebenslauf vom Reißbrett, die war sehr, sehr präsent. Und damit hat Punk in der DDR ganz, ganz massiv zu tun, dass man seine eigene Existenz einfach wirklich auch in die Waagschale geworfen hat und auch bewusst in Frage gestellt hat und hat gesagt, dann lieber wirklich ein Leben außerhalb der Gesellschaft als ein Leben innerhalb dieser Gesellschaft.
Und das ist dann der zentrale Unterschied, weil all die Bands, die Sie porträtieren in Ihrem neuen Buch Tanz den Kommunismus, die gehen ja in die Illegalität und davon kann man im Westen ja nicht sprechen.
Na, man kann sogar sagen, die sind nicht in die Illegalität gegangen, sondern sie waren ja von Anfang an dort. Genau. Sie sind nicht aus der Illegalität herausgegangen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Immer noch Punk?
Ich?
Sie? Ja.
Oh, eine oft gestellte Frage, trotzdem überrascht sie mich gerade. Nee, natürlich nicht, weil, also was heißt natürlich, ich kenne Freunde, die gehen diesen Weg bis heute und das ist okay. Aber im Grunde genommen habe ich Punkrock immer als einen Transitraum begriffen. Übrigens auch in Ost wie West, da muss man keine Unterscheidung machen. Das war eine Möglichkeit, sich neu zu erfinden, überhaupt zu positionieren, mal zu gucken, ey, wo sind meine Talente, wo sind meine Interessen? Will ich lieber Koch werden oder will ich Schneider werden oder will ich Regisseur werden, Schauspieler, Schriftsteller oder auch von mir aus DJ, in eine künstlerische Richtung gehen. Und dafür war Punkrock wie gemacht, sich wirklich auszutesten. Das war ein großes Ereignisfeld, das war ein Intensivkurs in Selbstermächtigung und den ist man durchschritten und ist im besten Fall woanders angekommen.
Sie haben ein eigenes Label, Sie haben sich mit Punk in der DDR schon mit einer Veröffentlichung mal beschäftigt. Was ist dieser Blick zurück erneut? Sentimentalität, Nostalgie oder einfach mal Chronistenpflicht?
Ja, vielleicht ist es doch auch Chronistenpflicht, ohne dass ich ein Historiker bin. Ich arbeite ja vor allem als Schriftsteller, aber halte mich da natürlich auch an die Fakten. Aber mir war wichtig in dem Buch, dass es so ein Hybrid ist aus Sachbuch und aus literarischem Buch. Also ich erzähle auch Short Stories dort, viele Anekdoten, viele bizarre Geschichten, natürlich auch von gebrochenen Biografien, aber eben nicht nur. Nee, Sentiment ist es nicht. Ich bin auch froh, dass die Zeit vorbei ist als Punk, aber ich bin auch froh, dass die DDR vorbei ist, auch wenn ich heute nicht alles okay finde. Das möchte ich nun wirklich nicht wieder haben. Das ist kein Sentiment, auch keine Nostalgie. Es ist vielleicht auch eine Mitteilung an das. Ich hänge das jetzt mal sehr hoch, ja, das kann man auch wieder ein bisschen runterdimmen. Aber vielleicht ist es auch eine Botschaft an nachfolgende Generationen zu zeigen, ey, subversiv zu sein ist wichtig, weil subversiv zu sein kann auch bedeuten, zeichne dein eigenes Comic, mach ein eigenes Video, gründe eine Band, geh einfach raus und verdattel deiner Jugend nicht am Handy. So, und vielleicht hat es auch damit ein bisschen zu tun.
Beispiele dafür. Tanz den Kommunismus, Punkrock DDR 1980 bis 1989, erschienen gerade im Verbrecher Verlag von Henrik Gericke. Danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Das war der Corso-Podcast, heute mit Ulrich Biermann und
Henrik Gericke.
Unser Podcast steht zu finden in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.
Corso. Kunst und Pop.